Ja, guten Morgen auch von mir. Herzlichen Dank für die Begrüßung und herzlichen Dank für die flotten Lieder, die ihr wieder rausgesucht habt. Das ist immer großartig, was es doch alles heutzutage im Internet zu finden gibt und dass man da Gebrauch von machen kann. Mir gefällt das sehr gut, auch die beiden frischen Lieder, die wir hören durften, und auch das erste Lied am Anfang, großartig. Ja, ich darf eine Reihe beginnen bei euch über die sogenannten kleinen Propheten mit großer Botschaft. Das sind ja nicht historische Bücher, die uns da in der Bibel enthalten sind, die uns vorgestellt werden mit einer Botschaft für die Menschen damals, sondern ich denke, sie haben eine Botschaft auch für uns heute. Sie werden kleine Propheten genannt, aber sie haben eine große Botschaft. Und ich finde das großartig, dass ihr eine Reihe angefangen habt. Und eine besondere Ehre ist es natürlich, dass ihr mich jetzt an den Anfang genommen habt. Ich muss euch ein bisschen enttäuschen. Ich kann euch heute von dem Propheten, den ich ausgewählt habe, gar nicht so viel sagen, was seine Prophezeiungen anbelangt. Für die Zeit damals, die Propheten haben ja in die Zeit damals gesprochen, aber sie haben eine Botschaft gehabt, Jahrhunderte, Jahrtausende hinaus, bis in unsere Zeit und auch darüber hinaus. Es ist also eine großartige Sache, mit diesen Propheten sich zu beschäftigen, und ich denke, man wird sie gar nicht ganz ausloten können und gar nicht ganz ausloten können, was ihre Botschaft ist. Heute habe ich, er hat schon angekündigt, der Uwe, einen Propheten ausgewählt, einen der bekanntesten Menschen im Alten Testament, den Jona. Er wurde sehr häufig ausgelegt, habe ich gelesen, und er ist auch für Nichtchristen bekannt als der Mann im Fischbauch. Ich denke, eine bekannte Person aus dem Alten Testament, ja, das war doch der, der 3 Tage im Fischbauch war. Ich denke, das wissen viele Menschen, die sonst mit dem Glauben leider nicht so viel zu tun haben. Ich möchte gleich 2 Dinge voraussagen. Das erste, es geht im Jona-Buch um das Heil für alle Menschen. Um das Heil für alle Menschen. Das ist das Erste. Und das Zweite, Gottes Beauftragte dürfen und können Gottes Heilswillen nicht einschränken. Das wollte dieser Jona. Er hatte gedacht, das gilt nur für die Juden. Das gilt nicht für die Menschen darüber hinaus, die vielen Millionen, Milliarden Menschen über die Zahl der jüdischen Menschen hinaus. Das war ihm gar nicht recht. Wir kommen noch drauf im Laufe der Predigt. Im Mittelpunkt des Jona-Buches steht mehr das Erleben des Jona in einer besonderen Situation, in einem besonderen Auftrag, und nicht so sehr die Prophetenworte, die er gesprochen hat. Die waren relativ kurz. Wir kommen noch drauf, es waren wohl 5 hebräische Worte. In meiner deutschen Luther-Übersetzung sind es 9 Worte, Botschaft, die er offenbar gesprochen hat. Aber vielleicht waren es auch ein paar mehr, man weiß es nicht. Vielleicht ist es nur eine Kurzform, ich vermute, es ist nur eine Kurzform. Oder er hat es sehr oft wiederholt, also in einem Luther-Text 9 Worte, und ich habe gelesen, im Hebräischen waren es 5 Worte. Die Botschaft dieses Propheten, es war also nicht ein umfangreiches Buch, ist nicht ein umfangreiches Buch. Dieses Jona-Buch hat auch nur 4 Kapitel, sehr überschaubar. Vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere liest es auch noch mal im Zusammenhang heute Mittag oder im Laufe der nächsten Woche. Wer war dieser Jona? Er wird noch einmal erwähnt im 2. Königsbuch, Kapitel 14, Vers 25. Er war ein Prophet und er war der Sohn des Amittais. Ein Prophet, wie gesagt, der Sohn des Amittais. Wann lebte er? Zur Zeit Jerobeams des Zweiten. Der lebt im 8. Jahrhundert vor Christus, war 40 Jahre König. Und wie es so von vielen Königen heißt, Er tat, was dem Herrn missfiel. Aber in seiner Zeit, er war König vom Nordreich, Nordreich Israel, Südreich Juda, vom Nordreich, und er konnte das Gebiet noch mal ziemlich ausdehnen. Er war also militärisch und als Staatsoberhaupt, sage ich mal, sehr erfolgreich. Und dieser Jona lebt in einem kleinen Dorf beim späteren Nazareth, ein paar Kilometer weg, wo heute Nazareth ist. Also dort lebt er in einem kleinen Dorf. Und wie gesagt, die Assyrer waren die große Weltmacht. Sie waren die Weltmacht bis 612 vor Christus, und dann kamen die Babylonier, die Perser, Griechen, Römer, und ihr kennt ja die Geschichte, die uns auch in der Bibel berichtet wird und auch in Geschichtsbüchern belegt ist. Das ist auch sehr interessant, diese Zusammenhänge ein bisschen zu verfolgen. Die Assyrer, also die große Weltmacht, die haben ziemlich viel Israel und Irak und Syrien, Libanon und die ganzen Gebiete, die gehörten also zu ihrem Einzugsbereich. Die Hauptstadt von Assyrien war Ninive. Sie hatten damals schon 120.000 Einwohner mit den verschiedenen Vororten, also eine Großstadt, ziemliche Großstadt, wenn man denkt, vor 2800 Jahren 120.000 Leute, so wird uns in der Bibel berichtet, das ist schon gewaltig. Und für mich das Interessante, muss ich sagen, ist, dass für Jesus dieser Jona auch ein bekannter Mann gewesen ist. In Matthäus 12, Vers 39 bis 41 wird er erwähnt, und sein Sterben, das Sterben von Jesus und sein Auferstehen nach 3 Tagen, wird mit dem Aufenthalt des Jonas im Fischbauch erwähnt. Also, Jesus kannte ihn. Ich hatte mal so ein Gespräch mit einem Kollegen und dem Hausmeister auf meiner Arbeitsstelle damals. Ja, der Jona, das ist alles doch so eine erfundene Geschichte. Und zwar habe ich ihm gesagt, oh, schau mal, im Neuen Testament, Jesus kannte den. Also ich denke, er hat da nicht irgendwelche Storys erzählt, unser Herr Jesus, sondern er nimmt also Bezug auf ihn. 4 Kapitel hat dieses kurze Jona-Buch, und im 1. Kapitel heißt es Jonas Auftrag und Flucht. Ich lese uns mal die ersten 3 Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und dann heißt es, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Flucht! Flucht des Jona! Hallo, ein Mann Gottes, er flieht, so wird er uns geschildert am Anfang des Jona-Buches. Ninive, die Hochburg des Heidentums, es war für diesen Israeliten eine Zumutung. Er als Israelit zu diesen Heiden, mit denen will ich nichts zu tun haben, was habe ich bei den Heiden zu suchen? Hat er wahrscheinlich gedacht, es steht nicht hier so geschrieben, aber er hat sich ja auch seine Gedanken gemacht. Was habe ich mit denen zu tun? Ist Gott auch für die Heiden zuständig? Ich weiß es nicht. Ich habe Zweifel. Auf jeden Fall hat er Angst gehabt, und er ist nach Jaffo in die Hafenstadt gegangen und wollte und ist also geflohen bis nach Spanien, ans Ende der Welt. Tarsis, eine Stadt in Südspanien, das galt damals 3000 Kilometer über das Meer entfernt als das Ende der Welt. Und dann passiert etwas, das Schiff gerät in große Bedrängnis. Und die Seeleute waren wahrscheinlich auch so Multikulti aus verschiedenen Ländern, hatten verschiedene Götter, die sie angebetet hatten. Ein jeder schrie in seiner Not zu seinem Gott, Herr, hilf uns, Gott, hilf uns. Und sie haben ihre verschiedenen Götter angerufen, aber nichts regt sich. Nicht mal unser Jona, der schläft unten im Schiff, so wird's uns hier geschildert, ins Geschiff. Vielleicht hat er sich irgendwo versteckt sogar vor denen und gedacht, oh, mit den Seeleuten will ich nichts zu tun haben. Das sind auch für ihn wahrscheinlich Heiden gewesen. Und dann war es damals so gewesen, sie haben da gedacht, wer ist da schuld, dass es uns so erbärmlich geht? Wir gehen unter mit unserem großen Handelsschiff und irgendjemand muss doch schuld sein. Und sie werfen das los und es trifft also den Jona. Der Kapitän, sage ich mal, der weckt den Jona und der Jona kommt also raus und rauf zu den Seeleuten und er sagt zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Was für ein Bekenntnis. Ein Mann in Bedrängnis und der kommt jetzt plötzlich und sagt, ich bin schuld, dass es euch so schlecht geht, werft mich ins Meer. Aber das war ganz schwierig. Sie hatten ja, wie gesagt, auch ihre Götter und sie wussten, das ist auch nicht in Ordnung, da einfach jemand ins Meer zu werfen. Und es hat sich also nichts getan. Der Sturm verschlimmert sich und dann heißt es, sie fingen auch an, nachdem sie ihre eigenen Götter angebetet hatten, zu ihnen geschrien haben, auch diesen Gott, von dem der Jona ihnen erzählt hat, anzubeten. Was für eine interessante Sache wird uns hier geschildert. Und schließlich, es regt sich immer noch nichts, die Wellen toben und sie werfen ihn dann schließlich über Bord. Und dann heißt es, der Sturm legte sich. Anscheinend war die Situation oder das Vergehen des Jona doch schuld daran, dass sie in solche Not geraten waren. Und dann heißt es am Schluss des ersten Kapitels, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Es ist schon interessant. Dieser Mann in Bedrängnis bekennt sich aber trotzdem klar zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und sie beten ihn an und sie merken, das ist der einzig wahre, der richtige Gott. Und es tut sich also was und sie bringen ihm sogar Opfer. Nach der Missionspredigt, so habe ich es mal genannt, des Jona, kommen die heidnischen Menschen trotz dem Versagen des Jona zum Glauben und sie werden auf den wahren Gott aufmerksam und sie beten ihn sogar an. Das ist erstaunlich. Mit dem hat er nicht gerechnet wahrscheinlich. Mit dem kann man auch nicht rechnen normalerweise, sondern es ist schon eine besondere Sache, die hier passiert und hier geschildert ist. Zwei persönliche Fragen an uns. Ich denke, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, sind auch immer wir mit einbezogen als Nachfolger Jesu Christi, als Menschen, die an den Gott der Bibel glauben. Und deshalb habe ich zwei persönliche Fragen an mich, an uns. Die erste Frage, wovor bin ich schon vor dem Auftrag Gottes geflohen? Oder kennen wir sowas gar nicht? Kennen wir sowas gar nicht in unserem Leben? Ich denke mir, dass, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich alle schon Situationen erlebt haben, wo wir uns hinterher ein bisschen geniert haben, vielleicht sogar geschämt haben, dass wir nicht mutiger waren, dass wir vielleicht uns nicht zu Gott bekannt haben. Also ich habe mich da immer wieder ertappt und ich ertappe mich immer wieder, dass ich mich da ein bisschen scheue, mich klar zu Jesus zu bekennen. Manchmal ist es schon auch schwierig, denke ich mir, wenn alle so große Augen machen, große Ohren haben, um die rumstehen, was wird jetzt der Fromme oder die Fromme, was werden die jetzt wohl sagen? Werden sie sich zu ihrem Glauben bekennen oder werden sie kneifen? Oder wir fliehen uns in die Ausreden rein, die es so gibt. Jetzt nicht, Herr, vielleicht später, ich bin doch auch in Eile, ich habe keine Zeit gerade, es ist mir nicht gelegen. Und solche Ausreden kennen wir vielleicht auch. Wovor bin ich, wovor sind wir schon vor dem Auftrag Gottes geflohen? Und eine zweite Frage, welchen Preis habe ich für meine Flucht bezahlt? Welchen Preis, in Anführungszeichen, der Jona bezahlt hat, davon haben wir gerade gehört. Er ist in das Meer geworfen worden, in das brausende Meer. Und das war, denke ich mir, eine schon lebensbedrohliche Situation für ihn gewesen. Vielleicht ist unsere Situation und unser Preis oftmals, dass wir hinterher denken, oh, jetzt hätte ich auch mutiger sein können, jetzt hatte ich eine gute Gelegenheit, etwas über meinen Glauben zu sagen und ich habe es wieder verstreichen lassen. Ich bekenne mich dazu. Mir ist es schon oft so gegangen, leider, nicht immer, aber immer mal wieder. Vielleicht können wir uns da auch wiederfinden, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir uns nicht mutig bekannt haben. Und dann geht es weiter. Dann heißt es im zweiten Kapitel am Anfang, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Ich habe gelesen, es müsste eigentlich heißen, Gott bestellte einen großen Fisch, der zufällig dort, wo der ins Wasser geworfen wurde, kam. Und wie gesagt, dass sie beide aufeinander trafen und der Fisch verschlang den Jona. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Endlich ist er zur Vernunft gekommen, kann man denken. Endlich weiß er, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mich noch mehr zu Gott bekennen sollen. Und ich hätte auch auf jeden Fall nicht fliehen sollen. Ich hätte den Auftrag Gottes ausführen sollen. Und er merkt es, wie gesagt. Und in diesem zweiten Kapitel, ich möchte das nur ein bisschen streifen, weil es sonst so lange und so umfangreich wird, da kommt dieses Gebet von diesem Jona. Im ersten Teil sah er bereits sein Ende gekommen. Ihm war klar, in so einem Fisch drin, da wird die Chance nicht sehr groß sein, lange zu erleben. Und er erkennt, er sieht ein, er hat etwas falsch gemacht. Aber im zweiten Teil dieses Gebetes, Kapitel 2, da staunt er über Gottes gnädiges Eingreifen und die Freude, dass er doch zu diesem Gott gehört, bricht durch. Und er merkt, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig und er findet wieder Zuversicht in seinem Leben. Und er gibt am Schluss ein dankbares Versprechen. Da heißt es dann, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Er merkt, nein, Gott hat noch kein Ende mit mir gemacht. Es geht noch weiter. Gott begegnet Jona mit unbegreiflicher Gnade und geht ihm mit unvorstellbarer Barmherzigkeit und Geduld nach. Jona erkennt, vor Gott gibt es keine andere Flucht als eigentlich zu ihm hin. Und das war ja der zweite Teil seines Gebets dort im Fischbauch. Er wendet sich wieder diesem Gott zu. Und man könnte denken, alles ist wieder in Ordnung. Aber wir wissen schon, denke ich, die meisten von uns, wie es weitergeht. Und es war leider noch nicht richtig in Ordnung. Und dann heißt es im letzten Vers in Kapitel 2, und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Wie gesagt, ein Wunder mit diesem Fisch, wie das genau war. Wir wissen es nicht, aber ich denke, Gottes Möglichkeiten sind unerschöpflich, wie alles wohl genau gewesen ist. Und dann kriegt er eine neue Chance, eine zweite Chance, kann man denken. Es ist schon erstaunlich, Gottes Langmut, mit der er uns in unserem Leben begleitet. Seine Barmherzigkeit ist, denke ich, großartig. Und dieses dritte Kapitel möchte ich so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Ich denke, das ist eine gewaltige Sache. Da heißt es im dritten Kapitel: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen durch. Also wenn man so mal durchmarschieren wollte, 3 Tage Reisen, da muss man wahrscheinlich schon kräftig marschieren, dass man das schafft in 3 Tagen mit Vororten. Und ich habe schon gesagt, 120.000 Menschen, so wird es uns hier geschildert, hatte die Stadt schon damals. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war seine Botschaft. Im Hebräischen 5 Worte, in dem Luthertext waren es 9 Worte. Ich weiß nicht, wer mitgezählt hat. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Was für eine Botschaft. Das ist schon eine harte Sache, wenn man so eine Botschaft Menschen weitergeben muss. Wenn wir so eine Botschaft von Gott empfangen, die wir in unsere Familien reinsagen sollten, zu unseren Kindern, zu unseren Enkelkindern, zu Nachbarn, das ist schon eine knallharte Botschaft. Du wirst sterben, du wirst untergehen, dein Leben nach 40 Tagen wird beendet sein. Und das in einer ganzen Stadt. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Und wie gesagt, einen zweiten Grund habe ich euch schon genannt. Ninive hatte keinen guten Ruf. Keinen guten Ruf. Es war eine Stadt, wo viel gesündigt wurde. Um es mal ganz kurz auszudrücken, so wird uns auch hier im Text geschildert. Eine harte Botschaft, die er dort bringen sollte. Und dann heißt es, dann passiert etwas. Wenn uns das passieren würde in Honag, in Urbach, ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Wahrscheinlich, Halleluja, Herr, du bist heute noch am Wirken, 2025. Das haben wir uns gar nicht vorstellen können, dass das noch möglich ist. Damals war es möglich. Ich lese weiter, Vers 5. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Bußgewänder haben sie angezogen. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen, in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, und das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Ein gewaltiges Kapitel, finde ich. Und Gott tat's nicht. Ihn gereute es. Er lässt sich umstimmen. Das ist schon gewaltig, was hier geschildert wird. Eine kurze Bußpredigt des Jona. Im Hebräischen 5 Worte, ich habe schon 2-mal gesagt. Und erstaunliche Wirkung. Eine erstaunliche Wirkung. Die Umkehr wird sofort vollzogen. Alle machen mit. Arme, Reiche und sogar das Königshaus. Das Zweite. Die Umkehr wird äußerlich sichtbar durch Fasten und durch diese Bußgewänder. Das Dritte. Die Umkehr wird auch innerlich vollzogen. Und sie schlagen einen neuen Weg ein. Und das Vierte, Sie haben keine Ausreden und sagen, ja, eigentlich wäre es nicht nötig gewesen, umzukehren und Buße zu tun, sondern sie sehen ein, das Gericht Gottes ist verdient. Es war viel Böses in unserer Stadt, das war klar, und sie benutzen keine Ausreden. Und ich habe schon gesagt, Jesus greift die Umkehr der Niniviten auf als Musterbeispiel für Umkehr. Sie taten Buße nach der Predigt des Jona. So heißt es in Matthäus 12, Vers 41c. Sie taten Buße nach der Bußpredigt des Jona. Ja, Jesus kannte sich aus in den Schriften, in den alttestamentlichen Schriften. Das ist schon erstaunlich. Ich denke, das Geheimnis war, so wird es uns hier jedenfalls nicht geschildert, die gute Rhetorik des Jona, oder dass er es ganz oft an vielen Plätzen der Stadt wiederholt hat. Das mag möglich gewesen sein. Er hat es wahrscheinlich auch noch weiter ausgeführt als diese 5 hebräischen Worte, sondern ich denke, letztendlich war es das Geheimnis des Geistes Gottes, der die Menschen erfasst hat und sie letztendlich zur Umkehr geführt hat. Beides war da, die Bereitschaft der Menschen und die Botschaft. Auch wir als Christen sind, denke ich, dazu immer wieder aufgerufen, wir als Nachfolger Jesu, mutige Botschaften weiterzusagen. Gott ist es ein Anliegen. Er möchte die Menschen erreichen, auch durch uns heute in unseren Orten, wo wir zu Hause sind, in unseren Familien. Gott hat Menschen vorbereitet. Manchmal wissen wir es nicht. Manchmal können wir es auch nicht ahnen. Wir treffen Menschen unterwegs. Wir fangen ein Gespräch an und plötzlich wird es ein bisschen tiefer als vom Wetter und vom Fußball und von den Fußballergebnissen und von der Weltlage und den vielen anderen Themen, die Menschen beschäftigen. Und Gott hat manchmal Menschen vorbereitet. Wir kennen ja ihre Gedanken nicht. Wenn wir Menschen treffen, sie freundlich begrüßen, unterwegs irgendwo, vielleicht haben sie was auf dem Herzen, was sie gerade beschäftigt. Und ich wünsche uns Mut, dass wir dann auch, wenn wir merken, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir ein Stück tiefer ins Gespräch einsteigen, mutig einsteigen, was vom Glauben sagen, vom Trost, von der Zuversicht, von der Hoffnung, die wir haben in dieser Welt, die ja gerade schon sehr turbulent ist, denke ich mir, wenn wir an vieles denken, was so in den Nachrichten auch tagtäglich auf uns einströmt, dass wir einfach dann tiefer schürfen, dass wir mutig sagen, ja, du, in all meiner Not, krankheitsmäßig, ich kann da auch mitreden, trotzdem, ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zuversicht, Gott gibt mir Trost, er tröstet mich, er macht mich fröhlich in meinem Herzen, und das brauchen Menschen. Was sie gerade denken, wir wissen es nicht, aber wir wissen, wir treffen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht zufällig. Nicht zufällig. Und da gilt es, denke ich, sich Zeit zu nehmen und auf sie einzugehen und dann auch, wenn es angebracht ist, in eine mutige Botschaft zu sagen. Gott möchte, dass wir seine Barmherzigkeit uns selbst und anderen Menschen gegenüber annehmen und auch dafür dankbar sind. Das hätte man eigentlich von Jona auch denken können. Mensch, jetzt hat er sowas erlebt. Er hat überlebt. Er ist nicht im Fischbauch runtergegangen und dann hat man nichts mehr von ihm gesehen. Das haben wahrscheinlich diese Seeleute gedacht. Ist ja auch naheliegend eigentlich, dass der Jona verschwunden ist, dass man nichts mehr von ihm hören wird. Aber Gott hatte einen anderen Plan mit ihm und er wollte seine Barmherzigkeit ihm zeigen und er wollte auch ihn weiterhin gebrauchen, ihm eine zweite Chance geben. Und dann passiert etwas Interessantes. Dann passiert etwas Interessantes. Im 4. Kapitel geht es folgendermaßen weiter. Ich lese uns mal die ersten drei Verse. Das aber verdross den Jonas sehr und er war zornig. Viele Menschen kommen zum Glauben, bis hin zum Königshaus. Was ist das für eine Reaktion? Gott hatte ihm eine zweite Chance gegeben und er war zornig. Ja, was ist los mit dem? Jetzt wird es begründet im zweiten Vers, Kapitel 4. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, in Israel war, in Nordisrael, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Was für eine Reaktion. Seine Missionspredigt hat, menschlich ausgedrückt, Erfolg. Er sieht, Menschen kommen zum Glauben, massenweise da. Bis hin zur Oberschicht, bis zum Königshaus hin. Und er lässt den Rüssel hängen, wird man im Schwäbischen sagen. Was ist los mit dem Kerl? Hat er schon was begriffen? Man dachte ja, nach dem Gebet im Fischbau, jetzt hat er es begriffen. Er ist mir barmherzig gewesen. Warum sollen nicht anderen Menschen barmherzig sein? Er reagiert ganz unerwartet, was Gott da gemacht hat. Und man fragt sich, was ist da los mit ihm? Er stellt in Frage, dass Gott Menschen retten darf. Ja, hallo, was ist da los? Und ich habe schon mal gelesen den Satz, ich lese ihn nochmal. Gott möchte, dass wir seine Barmherzigkeit uns selbst und anderen Menschen gegenüber annehmen und auch dafür dankbar sind. Er ist nicht nur uns barmherzig, er möchte auch andere erreichen. Eigentlich hätte er es doch begreifen können, aber es ist schon ein, unter uns gesagt, ein bisschen ein seltsamer Vogel, gell, wenn man das so überlegt. Hallo, was ist los mit dem Kerl? Ja, was hat er begriffen? Er kann sich nicht mitfreuen. Er sagt, hält Gott vor, du bist gnädig, ich hab's ja gewusst. Mein Auftrag, er sieht halt einfach sich ein bisschen bloßgestellt, denke ich mir. Er hatte den Auftrag, ihn Verderben anzukündigen. In 40 Tagen wird die Stadt untergehen und Gott reagiert ganz anders. Darf Gott das? Keine Frage, natürlich darf Gott. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Er macht vieles, was ich mir vielleicht anders vorgestellt habe. Und im Fall von Jona haben wir es ja auch gesehen. Er macht Dinge, die hat Jona sich ganz anders vorgestellt. Gott jammert auch der verlorene Nicht-Juden in Ninive. Auch sie sollen das Heil Gottes erfahren und annehmen. Und sie haben es in großer Zahl erfahren und angenommen. Sie haben Buße getan, sie haben sich abgewandt von ihrem alten Weg, sie haben sich dem neuen Weg zugewandt. Und ich finde, das ist großartig. Auch wir dürfen uns mitfreuen, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und manchmal kommen vielleicht Menschen zum Glauben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Gott führt schon manchmal Leute in unsere Gemeinden, eure Gemeinde, unsere Gemeinde in Urbach früher, als wir in Ulm waren, in unsere von der Zahl her größere Gemeinde. Da hast du nicht mit gerechnet, dass die auch plötzlich auftauchen. Und Gott möchte, dass wir uns mitfreuen. Er hat sie hergeführt, nicht meine Überredungskunst oder weiß ich was, die Anziehungskraft der Gemeinde hat sie hergeführt, sondern letztlich der Geist Gottes hat sie dazu ermutigt, geh doch da mal hin, hört ihr die Botschaft an, die dort in der Gemeinde verkündigt wird. Und das ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, der Menschen zu uns herführt in unsere Gemeinden manchmal. Und wir dürfen uns mitfreuen. Das ist nicht so einfach. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott hat ihn angenommen. Im Schwäbischen würde man sagen, diesen Schlamper, der da alles durchgejubelt hat und der andere daheim fleißig gewesen, alles am Laufen gehalten, den ganzen Betrieb vom Vater. Und der hat auch einen Rüssel hängen lassen, der Kerle, und konnte sich nicht mitfreuen. Oder für Petrus war es auch eine harte Lektion, als er dort gebetet hatte und er sieht mit mal das vom Himmel kommen. Und er muss auch begreifen, ja, Gott ist nicht nur für das auserwählte Volk, für die Menschen des auserwählten Volkes gestorben, sondern auch für Menschen darüber hinaus, für die Heiden, ist er auch in diese Welt gekommen und hat sein Leben dahin gegeben. Und ich denke, Gott ist großartig. Und dann heißt es in einem der großen Propheten, heißt es in Hesekiel 33, Vers 11b, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Das ist Gottes Absicht. Und wir dürfen uns da mitbeteiligen und mitfreuen, wenn Menschen zum Glauben kommen, in eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde oder in anderen Gemeinden hier im Ort oder darüber hinaus. Wichtig ist, dass Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden vor dem ewigen Verderben. So wie er uns barmherzig war und uns gerettet hat, so will er viele andere Menschen darüber hinaus auch retten. Und dafür ist er gestorben und auferstanden und lebt. Und er möchte, dass wir auch leben. Gott segne euch hier und uns in Urbach und uns miteinander als Christen in dieser Welt. Amen.